SRF 2 Kultur.
Reflexe mit Noemi Grad wohl zu 30 Jahren Spick, dem schlauen Schülermagazin. Eine Wiederholung. Bald beginnt ein neuer Monat und somit flattert ein neuer Spick in den Briefkasten. Tausende von Kindern in der Schweiz freuen sich auf ihr neues Heft mit Tiergeschichten, Witzen, Rätseln und Kuriosen aus aller Welt. Und natürlich auf die Kommentare des pfiffigen Karl Kiebitz und des Frosches mit dem Sprachfehler Flitz Flosch. Für viele Kinder ist der Spick die erste eigene Zeitschrift. Vor genau 30 Jahren wurde sie gegründet und ist immer noch das einzige Schülermagazin aus der Schweiz. Das Heft richtet sich an Kinder und Jugendliche, an Schüler und Schülerinnen zwischen 8 und 15 Jahren. Wer könnte das Heft besser erklären als die jungen Abonnentinnen und Abonnenten selber?
Spick ist ein Heft für Kinder, das viele Informationen hat zu Sachen, die gerade passieren auf der Welt.
Also so Sachen über Tiere und über Menschen und einfach ein bestimmtes Thema geschrieben sind. Und es hat aber so Rätsel und Witze und Poster dabei.
Man kann auch Englisch lernen und es hat in den meisten Spielen manchmal noch etwas Spezielles. Wie zum Beispiel, also es hat eine Pfuffertitelseite und dort kann man dran reiben, dann schmeckt es wie ein Apfel.
Also, mein Vater hat mir mal von dem erzählt, dann haben wir auch ein bisschen nachher recherchiert, was das ist, und dann habe ich es mir zum Geburtstag gewünscht.
Mir fällt am Spick also die Witze und dass es also Bilder hat und auch gut erklärt wird.
Also, mir fällt auch die Witze und die verschiedenen Themen, was es in den Spickheft gibt. Und auch Comics finde ich auch lustig. Und ja.
Besonders lustig finde ich den Flitz Flosch, weil er zum R immer L sagt, weil er keine Zähne hat. Und den Karl Kiebitz, weil er immer einen lustigen Kommentar zu den Bildern oder zu den Texten sagt.
Ein ganzes Bouquet an Themen und Möglichkeiten kommt da zusammen. Diese Kinder sind 10 und 11 Jahre alt, besuchen die 4. Klasse einer Primarschule in Bern und sind somit genau das Zielpublikum des Spick. Wie diese drei haben sich Generationen von Schweizer Schülerinnen und Schülern über den Spick, wie er mit richtigem Artikel heißt, gebeugt, haben gelacht, gerätselt und gestaunt. Seit 1982, seit 30 Jahren. Wie hat damals eigentlich alles angefangen? Angelika Waldis, früher Lehrerin, heute Schriftstellerin, und ihr Mann, der Grafiker und Autor Ottmar Bucher, haben den Spick gegründet und 18 Jahre lang geleitet. Die beiden geben eigentlich dazu keine Interviews mehr. Zu weit liege diese Zeit zurück, der Spick sei heute in anderen Händen. Für Reflexe machen sie eine Ausnahme. Und so empfangen mich die beiden bei sich zu Hause zum Gespräch. Die Anfänge von Spick reichen weiter zurück als 30 Jahre. Das machen Angelika Waldis und Ottmar Bucher schnell klar.
Der Anfang von allem, das war der Urknall. Ich meine nicht den, der laut Kosmologen vor 13,7 Milliarden Jahren passierte. Geknallt hat es 1960 in einem Eisenbahnwagen auf einer Fahrt von Luzern nach Zürich. Da ist mir Angelika, meine Frau, zum ersten Mal begegnet.
Ich bin da in den hintersten Wagen des Zugs gestiegen und als der abfuhr, ist im letzten Moment ein junger Mann aufgesprungen, das konnte man da noch, und hat sich mir gegenüber hingesetzt, obwohl das ganze Waggon leer war. Der Mann hat dann eine Zeitung gelesen und ich ein Buch. Und nach einer Stunde sind wir in Zürich ausgestiegen und ich bin den Bahnsteig entlang gelaufen. Und da tauchte der junge Mann an meiner Seite auf und sagte, wenn Sie einen schweren Koffer hätten, würde ich Ihnen den gerne tragen helfen. Und das habe ich lustig gefunden und so hat eigentlich unser gemeinsames Leben angefangen.
Genau. Noch am selben Tag sagte ich zu ihr, dass wir irgendwann zusammen ein Kinderbuch machen könnten. Es wurde dann 22 Jahre später ein Jugendmagazin daraus, namens Spick.
Eigentlich war da die Ursprungsidee bei diesem Urknall, ein Kinderbuch zu machen. Warum wurde 22 Jahre später ein Jugendmagazin daraus?
Wir waren inzwischen beschäftigt mit zwei Kindern. Und als die Kinder etwa 12 oder 14 waren, habe ich mich nach einer Zeitschrift umgesehen und gemerkt, dass auf dem Markt nichts war, was uns so richtig gefiel. Und es kam dann so, dass wir beschlossen, selber was zu machen.
Also die Idee ist das eine. Und wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, ich hatte mein Atelier für Grafik. Und da ging es daran, ein Konzept zu entwerfen, weil wir etwas Gutes machen wollten, das wir nicht in den Papierkorb werfen. Da war die Idee, ein Sammelmagazin zu machen. Und dann habe ich eine Makete gemacht. Makete ist ein Prototyp, wie das Produkt dann am Ende ausschaut. So konnten wir das Ganze präsentieren.
Also den Medienhäusern präsentieren, als Sie einen Verlag gesucht haben?
Ja, genau. Ich kannte den Verlag des Tagesanzeigers schon gut, weil ich für diesen Verlag das Grundkonzept gestaltete für das Tagesanzeiger-Magazin. Da hatten wir schon einen Vorteil, weil die uns kannten.
Wir haben also ein Jahresprogramm entwickelt, wir haben 12 Rubriken entwickelt und wir haben vor allem gedacht, wie bringt man die Kinder zum Lesen, weil das schien uns wichtig. Wer nicht liest, wird vieles im Leben verpassen. Und wir haben da ein bisschen mit Tricks gearbeitet. Wir haben ein Sternchenkonzept angefangen, das die Beiträge nach Schwierigkeitsgrad kennzeichnet. Wir waren natürlich ein bisschen hinterhältig auch und haben versteckt uns eingesetzt für bestimmte Werte wie Toleranz oder Vorurteile oder Fantasielosigkeit. Das waren Dinge, die uns wichtig waren für die Kinder, für die Jugend.
Sie haben jetzt gesagt, ja, wir haben uns mal hingesetzt und diese 12 Rubriken entwickelt. Da würde ich gerne in Ihre Köpfe reinschauen in dieser Zeit. Wie entwickelt man so Rubriken?
Ja, es hatte Pflicht, die Rubriken, wie zum Beispiel etwas tun, Natur und wir.
Schule,
ja, vor allem Schule. Angelika ist die Sprachgewaltige.
Ich war dann eher dafür da, Autoren zu suchen, was nicht ganz einfach war am Anfang. Ich hatte die Vorstellung, dass ich in jeder Nummer eine Originalgeschichte eines Autors veröffentlichen kann. Aber so für ein Kinderheft in den Kinderschuhen waren die nicht sofort bereit. Also musste ich dann einspringen und selber Geschichten schreiben. Aber in den späteren Jahren haben wir dann die Autoren überzeugt und die haben dann mit sehr schönen Beiträgen mitgemacht.
Der Spick war von der ersten Ausgabe an im Januar 1982 ein großer Erfolg. Die Zeitschrift, die nur im Abonnement erhältlich war, bis heute ist das übrigens immer noch so, hatte solch durchschlagenden Erfolg, dass der Verlag kaum mit dem Druck nachkam. Bald war eine Auflage von 40.000 Stück erreicht. Bei meinem Besuch beim Gründungsehepaar liegt der allererste Spick auf dem Tisch. Angelika Waldis und Ottmar Bucher blättern darin.
Ja, wir haben da ein Vorwort. Das geht so. Hallo, lieber Leser. Du hast eine ganz besondere Zeitschrift vor dir. Bevor du aber weiterliest, drücke bitte deinen Daumen auf den magischen Punkt. Drücke so lange darauf, bis du diese Seite zu Ende gelesen hast.
Das Besondere an diesem Spick-Magazin, es ist eine Erstausgabe, aber auch alle weiteren Nummern sollen voller Ideen und Überraschungen sein. Sicher hast du schon gemerkt, dass dein neues Magazin nicht wie ein Buch von vorne nach hinten gelesen werden muss. Ganz klar, dass du zuerst herauspickst, was dich am meisten interessiert. Sind es die Witze? Hier ist gerade einer. Du! In einer Pyramide hat man jetzt eine Papyrusrolle mit Witzen gefunden. Gute Witze. Ach was, uralte. Eines wissen wir schon jetzt. Ausschließlich Witze und Comics wollen wir dir nicht ins Haus liefern. Wir möchten nämlich, dass du auch überlegst und nachdenkst und deinen ehrenwerten Kopf etwas trainierst. Und wir möchten dich bekannt machen mit all den Verrücktheiten und Schönheiten und Schwierigkeiten auf unserer Welt.
Hast du den Daumen immer noch auf dem magischen Punkt? Jetzt kannst du ihn wegnehmen. Du hast ja nun unser Vorwort gelesen, oder? Vorworte lässt man meistens aus, sie sind aber gar nicht so unwichtig. Darum haben wir dich am Daumen ein bisschen festgehalten. Viel Spaß wünscht dir
deine Redaktion Spick.
Schön. In diesem Heft gibt es auch einen Text zur Evolution des Menschen. Der scheint mir allerdings sehr anspruchsvoll. Wie viel erklärt man eigentlich einem Kind? Was lässt man in der Dunkelkammer Fremdwort stehen?
Man muss den Satz einfach so schreiben, dass er verständlich ist. Natürlich braucht man für die Kinder nicht Wörter wie Vernehmlassungsverfahren oder Trauerarbeit. Aber man muss nicht in einer Angst versuchen, einfach zu bleiben, weil die Kinder, die hangeln sich beim Lesen auch hoch.
Diese Texte sind nicht ausschließlich von Ihnen beiden geschrieben und gestaltet worden. Sie haben mit einem Team zusammengearbeitet, einem kleinen Team von ein paar Mitarbeiterinnen, sowohl im textlichen wie im grafischen Bereich. Und dann gab es da noch zwei Wesen, die bis heute von den Kindern heiß geliebt werden. Ottmar Bucher, Sie haben diese beiden erfunden.
Ja, wir hatten noch zwei Redaktionshelfer kreiert. Das ist der Karl Kiebitz, der vorwitzige Vogel, der Kommentare gibt, und der Fritz Frosch, genau gesagt Flitz Flosch. Ich hatte ihm einen Sprachfehler verpasst. Das ist eine Hilfe. Er hat dann mehr Charakter.
Warum ein Frosch und ein Kiebitz?
Das gibt eine lange Geschichte. Der Kiebitz eigentlich war unser Namensgeber. Wir arbeiteten mit dem Namen Kiebitz, ein Kürzel für Kinderbildzeitschrift. Man schrieb ihn dann ohne IE und ohne TZ. Und es stellte sich dann heraus, dass eine andere Zeitschrift, es war ein Gemeindeblatt, das hatte schon das Recht für diesen Titel. Also suchten wir einen neuen Namen mit gleich viel Buchstaben. Und das war dann Spick. Das Maskottchen vom Kiebitz behielten wir und ich gesellte ihm noch einen Kumpanen bei. Das war der Flitzflosch.
Spick heißt also das Heft und nicht Kiebitz. Wie sind Sie, Ottmar Bucher und Angelika Waldis, auf diesen Namen gekommen?
Spick ist eigentlich eine Zusammenfassung von sehr viel Information auf kleinstem Raum.
Spick hat auch irgendwie etwas mit der Schule zu tun und ist auch etwas frech.
Deres 2, Sie hören die Sendung Reflexe zum 30. Geburtstag von
Spick, das schlaue Schülermagazin aus der Schweiz.
In der Zeit, als Angelika Waldis und Ottmar Bucher den Spick geleitet haben, hat das Magazin mehrere Preise gewonnen, unter anderem für die Gestaltung einen Award des Art Directors Club Schweiz und einen des Art Directors Club New York. Das Augenmerk von Grafiker Ottmar Bucher galt speziell den Titelblättern.
Die Titelblattgestaltung war für mich einfach. Der Titel musste sich nicht im Kiosk-Aushang gegenüber anderen bewähren, also konnte ich machen, was ich wollte. Und es gab da auch Titel, die auf wenig Freude stießen. Das heißt, ich habe da gerade eines zum Thema Hygiene. Da sehen wir einen rosaroten Umschlag mit einem Blumenwagen darauf und einer kleinen Schrift, alles neu macht der Mai. Aber der Witz ist der Titel ist verschmutzt mit Kaffeeflecken und Fingerabdrucken. Da hatten wir einige Abbestellungen von Müttern, auch vielleicht von Vätern, aber sehr viele Zuschriften von den Leserinnen und Lesern, die furchtbar Freude dran hatten an diesem frechen Umschlag.
Ist das ein Titelbild, auf das Sie besonders stolz sind, das Sie besonders gelungen finden?
Auf alle Fälle. Ein anderer Titel war, den nennen wir einen Friedenstitel. Und der Titel heißt Das große Missverhältnis. Das Missverhältnis zwischen Militärausgaben und Ausgaben für Sachen wie Umweltschutz. Und das hatte dann mal eine saftige Rüge gebracht. Und da steckte natürlich Militärlobby dahinter.
Die Rüge war insofern Sie als Kinderzeitschriftenmacherin und Macher sollen den Kindern nicht pazifistische Ideen einpflanzen.
Ja, das haben Sie sehr schön gesagt.
Sie haben das jetzt als Beispiel gebracht, wo Ihnen der Verleger in dem Fall jetzt im Nachhinein reingeredet hat, das hätten Sie nicht machen dürfen, eine Geschichte über das Militär. Haben Sie das öfters erlebt, dass Sie inhaltlich eine Art Zensur unterlegen sind?
Nein, überhaupt nicht. Wir konnten tatsächlich machen, was wir wollten. Und da hatten wir freie Hand und das war sehr komfortabel. Allerdings war der Spick auch erfolgreich und solange ein Produkt erfolgreich ist, wird sich der Verleger hüten, dreinzureden.
Wie sind Sie mit Tabuthemen umgegangen? Haben Sie die bewusst gesucht? Haben Sie die ausgeklammert?
Wir hatten einige Themen, die wir bewusst ausgeklammert haben, aber eigentlich nicht aus Tabugründen, sondern weil das Heft an 9- bis 15-Jährige verkauft werden sollte. Und da kann man zum Beispiel Sexualität sehr schwer thematisieren, weil ein 9-jähriges Kind weiß und interessiert sich für ganz anderes als das 15-Jährige.
Heikel sind auch Themen wie Religion, Politik sowieso.
Ich würde gerne noch die Rollenbilder ansprechen. Also haben Sie da bestimmte Werte gehabt? Was steckt da dahinter?
Vom Rollenbild her haben wir sehr uns Mühe gegeben, den Mädchen Selbstbewusstsein einzupflanzen. Und wir haben uns sehr Mühe gegeben, bei den Witzen die Tanten durch Onkel zu ersetzen und die dummen Frauen durch dumme Männer. Also ich glaube, wir haben da unseren Beitrag geleistet.
Und deswegen hatten wir ja vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann den Jugendmedienpreis, die Rote Zora 1996, erhalten.
Angelika Waldis, Ottmar Bucher, jetzt machen wir einen großen Sprung. 1999 haben Sie gesagt, jetzt beenden wir unsere Spickzeit. 18 Jahre sind genug. Warum?
Ja, wir ließen uns ganz normal pensionieren und freuten uns auf das Leben, das wir jetzt führen.
Wir haben Spick lange gemacht und gerne gemacht und es war dann wirklich auch schön, wieder was Neues anzufangen und zu versuchen.
Ist das schwer gefallen, nach so langer Spickzeit dann aufzuhören?
Mir ist es nicht schwer gefallen. Ich habe mich darauf gefreut, mal Texte zu schreiben, die nicht für Kinder sind, die auch zum Beispiel böse oder ironisch sein dürfen. Ich hatte auch schon einige Ideen für Bücher und mit Ottmar war es genauso.
Ja.
Verabschiedet haben sich die beiden in ihrer letzten Nummer, nicht ohne den jungen Leserinnen und Lesern ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben.
Halt die Augen offen.
Mach mal Blödsinn.
Sei mit dir geduldiger.
Mit anderen auch.
Sei mal schräg.
Schau genau.
Erfinde.
Staune.
Tschüss.
Angelika.
Und Ottmar.
Nach dem Ende der Ära des Gründerehepaares Angelika Waldis und Ottmar Bucher schlitterte der Zeitschriftenmarkt nach 2000 in eine Krise. Der Tamedia Verlag positionierte sich neu und wollte das Schülermagazin verkaufen, ebenso wie die Kulturzeitschrift Du. Doch das Schulkind fand keinen Käufer. Jetzt begannen turbulente Zeiten. Erst wurde die Redaktion nach Deutschland ausgelagert, zum Seiler Verlag, ein Haus, das auf Kinderhefte spezialisiert ist. Spickverleger blieb Tamedia. Schließlich übernahm 2005 der Künzler Bachmann Verlag aus St. Gallen das Sorgenkind. Die Redaktion blieb allerdings in Nürnberg. Von dort aus arbeitet auch der heutige Chefredaktor Hans Schödel, studierter Biologe und schon länger als Journalist zu Kinder- und Jugendthemen tätig. Seit der Januar-Ausgabe 2004 ist er der Spickmacher. Ein verspielter Charakter, das begreifen die Kinder, wenn sie das Editorial der Mai-Ausgabe zum Thema Essen anschauen.
Da hat die Chefredakteur Spaghetti auf dem Kopf.
Bei unserem Gespräch ist das anders.
Heute habe ich keine Spaghetti-Haare, aber wir haben gerade vorgestern ein Bild für den nächsten, für den Sommerspick gemacht, da habe ich ein Badetuch um. Und mein Grafiker, der gleichzeitig Fotograf ist, hat mir gesagt, nein, lass bitte das T-Shirt an, wir müssen es nicht übertreiben. Aber wir versuchen schon jeden Monat so ein lustiges Foto fürs Editorial zu machen.
Herr Schödel, wie macht man ein Schweizer Heft von Deutschland aus?
Es funktioniert eigentlich ganz gut und es sitzt ja auch nur ein Teil der Redaktion hier in Nürnberg, ein anderer Teil sitzt in St. Gallen. Ein bisschen denke und ticke ich schon schweizerisch, verstehe ganz gut Schweizerdeutsch, sage zum Fahrrad längst Velo und zur Walnuss längst Baumnuss. Also da kommt man schon rein. Und wenn ich über Pinguine oder über ein Mädchen in Malawi spreche oder schreibe, dann ist es von Nürnberg so weit entfernt wie von Zürich. Da gibt es sicher keine Unterschiede.
Wie erfinden oder finden Sie eigentlich die Themen im Spick?
Naja, die kommen aus verschiedensten Kanälen zu uns. Ein bisschen hilft mir schon, dass ich ein eigenes Kind habe. Der Anton wird jetzt demnächst 12, ist also genau in unserer Spick-Zielgruppe. Da ist man natürlich schon nah dran. Dann haben wir ja Kontakt mit unseren Lesern. Wir bekommen ganz viel Leserpost, auch solche, wo sich die Kinder Themen wünschen. Natürlich legen wir, wenn wir auf irgendwelche Dinge stoßen, die witzig sind und die spickig sind, dann legen wir die ab und sammeln die. Und wenn dann die Planung fürs nächste Heft gemacht wird, dann sind das Themen, die da sind.
Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Also im Aprilheft letzten Jahres war zum Beispiel Atomkraftwerk ein Thema. War das extra wegen Fukushima oder mehr halt dem Tschernobyl traurigen Jubiläum geschuldet? Also wie aktuell können Sie Spick machen?
Das war ein Zufall. Das Atomkraftthema, da haben wir natürlich mit dem Unglück in Japan voll ins Schwarze getroffen. Der aufmerksame Leser oder die aufmerksame Leserin mag sich gefragt haben, warum wir mit keinem Wort auf Fukushima eingegangen sind. Das lag tatsächlich daran, dass wir das rund um den Tschernobyl-Jahrestag geplant haben, dieses Thema. Das konnten wir nicht ahnen, waren dann aber natürlich mal so super aktuell, wie wir sonst kaum sein können. Wir hätten dieses Thema natürlich sicher aufgegriffen, Fukushima, aber hätten das erst zu einem späteren Zeitpunkt leisten können und müssen also solche ganz aktuellen Ereignisse eigentlich im Spick so ein bisschen nachklappern. Also der Anspruch vom Spick ist schon eher ein grundlegender als ein tagesaktueller.
Also mehr Hintergrund als wirklich News-Informationen in diesem Sinn. Seit 2004 sind Sie der Chefredaktor des Spicks. Wenn Sie jetzt diese Zeit, 8,5 Jahre, Revue passieren lassen, worauf sind Sie zum Beispiel besonders stolz? Oder auf der anderen Seite, was möchten Sie vielleicht lieber ungeschehen machen?
Ach, einen Artikel, das ist viele Jahre her, den hätte ich, das war eigentlich der einzige, wo ich mir gedacht habe, ach, den hättest du nur den nicht gebracht. Da hatten wir die Idee, wir zeigen den Kindern mal, dass man auch Blüten essen kann. Also vom Gänseblümchensalat über die Kapuzinerkresse, mit der man etwas schmücken kann. Und so gibt es zahllose Blüten, die man essen kann. Es gibt aber auch solche, die man nicht essen sollte, weil sie giftig sind. Auch das haben wir gesagt. Das führte dann dazu, dass es ein Kind gab, was tatsächlich im Klassenzimmer gedacht hat, ah, guck mal, hier eine schöne Blume, die essen wir jetzt mal. Und dann hatte dieses Kind am Nachmittag Bauchweh und der Doktor kam und der Vater hat uns ganz böse Mails geschrieben, dass wir leichtfertig zum Verzehr von Giftpflanzen aufrufen. Das haben wir nicht getan und ich finde, da haben wir uns eigentlich nichts vorzuwerfen, aber ich habe mir gedacht, ach, das ist im Grunde genommen eine Geschichte, aus der man auch lernen kann, wie sorgfältig man dann doch auf jedes Detail und auf jede Unwägbarkeit und Möglichkeit aufpassen muss.
Ja. Und worauf sind Sie besonders stolz? Ja. Haben Sie dafür ein Beispiel?
Also stolz bin ich ein bisschen darauf, dass wir die Auflage des Spick halten und sogar wieder steigern konnten. Und ich glaube, das ist uns gelungen, dadurch, dass wir den Spick in den letzten 8 Jahren peu à peu schon an die heutige Zeit angepasst haben, dass wir ihn emotionaler gemacht haben, lebendiger. Die Bilder sind größer. Das ist, glaube ich, ein Weg, der funktioniert hat.
Unter Ihrer Ägide, sage ich mal, wurde das Sammelheft eigentlich zum Themenheft. War das der Grund, dieses Sammelprinzip aufzuheben, dass Sie eben thematisch arbeiten können?
Also das war eine verlegerische Entscheidung, die wir als Redaktion zunächst ein bisschen kritisch beäugt haben, weil wir ja schon auch uns der Tradition des BIC verpflichtet gefühlt haben, dann aber nach einer kurzen Zeit sehr freudig aufgenommen haben.
Was auch noch neu ist, ist, dass Sie eine Zeitschrift machen, natürlich während der Zeit der explosionsartigen Entwicklung der neuen Medien. Wie beeinflussen denn diese Entwicklungen der neuen Medien Sie beim Spick machen?
Computer, alles Digitale, die neuen Medien finden natürlich im Spick statt. Auf zum Beispiel dieser Seite Total Digital, die wir auch neu eingeführt haben, wo es immer um ganz spezielle Themen geht und wo man dann eben erfahren kann, wenn man die gelesen hat, was ist denn diese Cloud, von der gerade alle reden? Was wir auch neu machen, ist so ein bisschen crossmediale Elemente. Das heißt, wenn wir eine Geschichte über die Gesänge der Buckelwale im Spick haben, dann kann man ins Internet gehen und kann sich dort anhören, wie klingen diese Gesänge eigentlich.
In meinem Gespräch mit den Kindern kam eigentlich ein bisschen was Enttäuschendes dabei raus, als ich gefragt habe, was lest ihr denn am liebsten im Spick, kam als erste Antwort Witze und Rätsel.
Ja. Ja.
Wie gehen Sie mit sowas um?
Na, das wissen wir. Deswegen nehmen wir auch diese Seiten sehr ernst und die Witze sind alle handpicked. Also da gibt's keine Datenbank, sondern die werden wirklich alle liebevoll von Hand ausgesucht. Die sind auch wichtig, um Leseanfänger oder auch Lesemuffel ein bisschen reinzuziehen. Wir wissen aber schon auch, dass diese längeren Beiträge oder vielleicht von manchen auch nur die kleinen Elemente, die zu jedem längeren Beitrag im Spick heutzutage auch gehören, dass diese wohl auch gelesen werden. Und auch da bekommen wir Feedback.
Hans Schüttel, was gefällt Ihnen daran, für Kinder ein Heft zu machen?
So ziemlich alles. Ich entdecke auch immer wieder das Kind in mir oder bin vielleicht selber noch so ein bisschen Kind und habe immer wieder große Freude eigentlich auf allen Ebenen. Sei es, ob ich jetzt Leserwitze aussuche, ob ich auf witzige Dinge stoße, wo ich sage, Mensch, das möchte ich den Kindern zeigen, das finden die bestimmt cool. Und wenn mein Sohn dann den Spick aufschlägt an dieser Stelle und sagt, boah, dann hat's funktioniert.
Seit 30 Jahren also funktioniert der Spick, auch unter dem aktuellen Chefredaktor Hans Schüdel. Bis heute ist er das einzige Magazin für Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz. Spick, ein Kind, geboren von Ottmar Bucher und Angelika Waldis. Auch wenn man es loslässt, es bleibt immer das eigene Kind. Deswegen gehört das Schlusswort hier Angelika Waldis. Was wünscht sie ihrem Flücke gewordenen Kind?
Ich wünsche dem Kind, dass es weiterhin ein aufmüpfiges, ein freches, ein herzliches Kind ist, auch wenn es sich völlig anders anzieht und völlig andere Tanzschritte macht.
30 Jahre Flitz, Flosch und Co. Das war die Wiederholung einer Reflexe-Sendung über das erfolgreiche Schweizer Schülermagazin Spick, eine Sendung von Noemi Gradwohl.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.